Ja, moin moin, ihr von Herzen geliebten Geschwister, Freunde und Gäste. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute Morgen wieder die Chance bekommen, Gemeinschaft zu haben, auf das Wort Gottes zu hören und es vor allen Dingen gemeinsam zu entdecken. Ja, ihr Lieben, ihr habt es eben von Flori schon gehört. Er hat das Thema quasi nochmal verraten. Ich hätte euch sonst gefragt, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. Und Tobi ist, glaube ich, nochmal so lieb und wirft es uns nochmal an die Wand. Ja, Gott schleift uns brillant, oder? Und Gott schleift uns brillant, oder? Der Ton oder die Betonung macht bekanntlich die Musik. Egal, wie wir es betonen, eins eint beide Sätze miteinander. Beide betonen die Tatsache, dass Gott uns schleift. Da können wir uns nur noch entscheiden, wie wir mit diesem Fakt umgehen wollen. Kommen wir zur selben Wertung wie im zweiten Satz? Empfinden wir es als brillant, dass Gott uns schleift? Oder doch lieber skeptisch bleiben? Hinter dem Oder zum Ende des ersten Satzes ist genügend Platz, um in Deckung zu bleiben. Gott schleift uns brillant. Oder? Mein Wunsch für jeden Einzelnen ist es, dass wir Ersteres immer mehr für unser Leben bejahen können. Und wenn es zunächst nur ein leises, persönliches Flüstern ist, das sich natürlich gerne mit der Zeit auch steigern darf. Doch das geht nur, indem wir uns anschauen, wie Gott denn beim Schleifen vorgeht. Und da haben wir gesehen, dass Gott ganz wunderbare Schleifsteine in der Hand hält. Und einer davon war die Wüste bzw. die Wüstenzeiten. Anhand des Lebens von Elia durften wir sehen, wie Gott Wüstenzeiten im Leben eines jeden ganz bewusst zulässt, um all das, was sich in unserem Herzen angesammelt hat, aufzudecken. Zweifel, Angst, Unglaube. Ja, alles, was unser Herz daran hindert, ungeteilt zu sein. Wir haben gesehen, dass solche Wüstenzeiten uns an absolute Grenzen und sogar darüber hinaus führen können. Es geschieht, damit alles, was uns ablenken und im Alten halten will, unsere leichten Siege, unsere Cleverness, unsere Vernunft, ja auch unser Stolz wegfällt. Und wenn alles wegfällt, dann bleibt nur noch Gott übrig. Nichts von all dem kann dann noch mit Gott verwechselt werden, für Gott gehalten oder zu meinem persönlichen Gott gemacht werden. Dann kann Gott all das klären und mit uns weiterkommen. Wir dürfen uns dann folgende Fragen von ihm stellen lassen. Wer bin ich dir wirklich? Hältst du es aus mit mir? Ja, ganz allein vor mir. Willst du mich wirklich in deinem Leben? Oder nur das, was du von mir bekommst? Ja, diese Fragen sind alles andere als bequem. Aber sie sind essentiell, damit die Beziehung zwischen dir und Gott tiefer gehen kann. Bei all dem Schweren, was eine Wüstenzeit mit sich bringt, durften wir aber auch sehen, wie wunderbar Gott in solchen Zeiten auch versorgt. Elia in der Wüste unter dem Ginsterstrauch wird von Gott für den weiteren Weg wieder aufgepäppelt und ermutigt. Elia durfte erleben, woran Mose das Volk Israel zwischendurch erinnerte. In 5. Mose Kapitel 1, die Verse 29 bis 31. Da sagte ich zu euch, lasst euch nicht entmutigen und fürchtet euch nicht vor ihnen. Der Herr, euer Gott, der vor euch ein Herz zieht, wird selbst für euch streiten. Ganz so, wie er euch in Ägypten sichtbar geholfen hat und auch in der Wüste, wo ihr, wie ihr gesehen habt, der Herr, euer Gott, euch getragen hat, wie ein Vater seinen Sohn trägt auf dem ganzen Wege, den ihr gezogen seid, bis zu eurer Ankunft an diesem Orte. Ja, Gott lässt uns in den Wüstenzeiten unseres Lebens nicht alleine. Er trägt einen jeden von uns, wie ein Vater seinen Sohn trägt. Und als frischgebackener Papa durchströmt mich dieses Bild noch einmal mehr mit dieser puren Liebe, die dieses Bild ausdrücken möchte. Neben der Wüste als Schleifstein nutzt unser himmlischer Vater noch weitere Schleifsteine, um uns und unserem Leben weitere Facetten hinzuzufügen. Zu Gottes Genialität und wenn immer, da wo es auch gelingt, zu seinem Wohlgefallen, ja gehört es, dass wir Menschen uns einander schleifen. Und darum soll es heute gehen, um den Schleifstein Mensch. Getreu nach dem Leitvers, der uns auch heute und auch beim nächsten Mal begleiten wird. Dieser steht in Sprüche 27, Vers 17. Sprüche 27, Vers 17. Die Elberfelder übersetzt: Eisen wird durch Eisen geschärft und ein Mann schärft das Angesicht seines Nächsten. Oder wie die Hoffnung für alle übersetzt: Wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mann, ein Mensch den Charakter eines anderen. Und wir wollen uns nun dem heutigen Predigttext zuwidmen, der uns als Grundlage für unser Thema dient. Und diesen finden wir gemeinsam in 1. Samuel, Kapitel 25, wo ich uns die Verse 1 bis 19 lesen möchte. 1. Samuel, Kapitel 25, die Verse 1 bis 19, damit ihr mit aufschlagen könnt. Da starb Samuel, und ganz Israel versammelte sich und hielt um ihn die Totenklage. Man begrub ihn dann bei seinem Hause zu Rama. David aber machte sich auf und zog in die Wüste Paran hinab. Nun lebte da in Maon ein Mann, der sein Anwesen in Karmel hatte. Ein sehr begüteter Mann, der 3000 Schafe und 1000 Ziegen besaß. Und er war gerade mit der Schur seiner Schafe in Karmel beschäftigt. Der Mann hieß Nabal und seine Frau Abigail. Die Frau war klug und von größter Schönheit. Der Mann dagegen roh und bösartig in all seinem Tun, ein echter Kalebiter. Als nun David in der Wüste hörte, dass Nabal eben Schafschuh hielt, schickte er 10 von seinen Leuten ab, mit dem Auftrage: Geht nach Karmel hinauf, kehrt bei Nabal ein, grüßt ihn von mir und sagt zu meinem Bruder: Heil dir und heil deiner Familie und heil allem, was du besitzest. Ich habe jetzt vernommen, dass die Schafschur bei dir stattfindet. Da nun deine Hirten sich bei uns hier aufgehalten haben, ohne dass wir ihnen etwas zuleide getan und ohne dass sie während der ganzen Zeit ihres Aufenthaltes in Karmel das Geringste vermisst haben. Frage nur deine Leute, sie werden es dir bestätigen. So erweise dich nun freundlich gegen die Leute, zumal, da wir an einem Festtage zu dir kommen. Gib also deinen Knechten und deinem Sohne David, was dir gerade vor die Hand kommt. Als nun Davids Leute hinkamen, richteten sie den Auftrag im Namen Davids bei Nabal genau aus und warteten dann schweigend. Nabal aber gab den Leuten Davids zur Antwort: Wer ist David und wer ist der Sohn Isais? Heutzutage gibt es Knechte genug, die ihren Herrn entlaufen. Soll ich etwa mein Brot, mein Wasser, mein Geschlachtetes, das ich für meine Scherer geschlachtet habe, nehmen und es Leuten geben, von denen ich nicht einmal weiß, woher sie sind? Darauf wandten sich Davids Leute um und zogen ihres Weges zurück und erstatteten David nach ihrer Rückkehr genauen Bericht über den Vorfall. Da befahl David seinen Leuten, jeder gürte sein Schwert um. Und nachdem nun alle dem Befehle nachgekommen waren und auch David sein Schwert umgürtet hatte, zogen sie unter Davids Führung hinauf. Etwa 400 Mann, während 200 beim Gepäck zurückblieben. Inzwischen hatte aber einer von den Knechten der Abigail der Frau Nabals berichtet: David hat soeben Boten aus der Wüste hergeschickt, um unseren Herrn begrüßen zu lassen. Der aber hat sie grob angefahren. Und doch sind die Männer sehr gut gegen uns gewesen. Es ist von ihnen nichts zuleide geschehen. Und wir haben nicht das Geringste vermisst, während der ganzen Zeit, die wir bei ihnen auf dem Felde umhergezogen sind. Nein, sie sind eine Mauer um uns bei Tag und bei Nacht gewesen, solange wir das Kleinvieh in ihrer Nähe gehütet haben. Überlege jetzt also und sieh zu, was du tun willst, denn unserem Herrn und seinem ganzen Haus steht sicherlich ein Unglück bevor. Er selbst aber ist ein zu bösartiger Mann, als dass man mit ihm reden könnte. Da nahm Abigail in aller Eile 200 Brote und zwei Schläuche Wein, 5 zubereitete Schafe, 5 Scheffel geröstetes Getreide, 100 Rosinentrauben und 200 Feigenkuchen, lud alles auf Esel und befahl ihren Knechten: Zieht mir voraus, ich komme sogleich hinter euch her. Ihrem Manne Nabal aber sagte sie nichts davon. So viel zu unserem heutigen Text. Anders als beim letzten Schleifstein, wo wir in das Leben von Elia hineingeschaut haben, wollen wir uns nun, ihr könnt es euch denken, bei David hineinschauen. Genauso wie Elia befindet sich David in unserem heutigen Text mitten in der Wüste. Anders als in den letzten Predigten, wo David behandelt wurde, beispielsweise in der Auslegung zu Psalm 23 von Klaus Dieter, erleben wir hier einen ungehaltenen David. Ein David, der außer Rand und Band scheint. Vers 13, da befahl David seinen Leuten: Jeder gürte sein Schwert um. Das ist nicht mehr die Sprache von Psalm 23. Hier in dieser Szene erleben wir den Harfe spielenden Hirtenjungen von einer ganz anderen Seite. Die Frage, die sofort aufkommt, ist: Wie kam es überhaupt dazu? Was ist passiert, dass ein David nach einer solchen lapidar wirkenden Abweisung so heiß läuft? Wir bekommen irgendwie das Gefühl, dass wir hier den typischen Moment erleben, wo ein Fass zum Überlaufen gerät. Nur ein Fass kann nur dann überlaufen, wenn es randvoll gewesen ist. Was also war bei David denn schon alles drin, dass es hier in dieser Szene so überläuft? Ich hatte am letzten Sonntag eine kurze, schnelle Leseempfehlung mitgegeben. Gerda hatte es dann später noch Hausaufgaben genannt. Oh gut, okay, wie ihr mögt. Die dieser Empfehlung nachgekommen sind und oder fleißig die Hausaufgaben erledigt haben, sind nun klar im Vorteil und können sich vielleicht 2-3 Minuten entspannt zurücklehnen. Ja, lieber Herr Jesus, ich bitte dich von Herzen, schenke, dass all menschlicher Mangel nun zur Seite gelegt wird, Herr. Und schenke auch, dass all das Gesagte ich mir auch ganz persönlich zusagen darf. Schenke, dass dein Wort nun dein lebendiges Gotteswort werde. Amen. Flori, du warst vorhin so freundlich und hast uns in der Schriftlesung 1. Samuel 16 gelesen. Die Salbung Davids zum neuen König Israels als jüngster Sohn der insgesamt 8 Söhne Isai. Und Isai war übrigens der Sohn Obeds und damit der Enkel von Boas, ist der Ausgangspunkt, von dem alles ausgeht. Das ist der Punkt im Leben von David, von dem an sich alles verändern wird. Er wird sein Leben als Hirte auf dem Feld hinter sich lassen. Jetzt steht über seinem Leben eine atemberaubende Verheißung. Verheißung ist aber eben noch keine Erfüllung. Und so geht es mit David zunächst einmal weiter. Es folgen für David Dienste in der Residenz Sauls in Gibea, der Kampf und der Sieg über Goliath und die Philister, die Ernennung zum Anführer in Sauls Kriegsheer, sein Freundschaftsbund mit Jonathan, und er erringt einen Sieg nach dem anderen. David wird dadurch zum neuen Volkshelden und erntet Anerkennung und Respekt. Aber das ist auch der Moment in Davids frühen Höhenflug, wo es beginnt zu kippen und sich dunkle Schatten über sein Leben legen. Saul beginnt ihn zu beneiden und infolgedessen zu hassen. Das Ganze ist nachzulesen in 1. Samuel 18. David überlebt daraufhin 2 Mordversuche. Saul versuchte ihn wiederholt mit seinem Speer zu töten. und ja auch Jonathan kann seinen Vater nicht besänftigen. Saul bekräftigt und manifestiert seine Mordabsichten, woraufhin David sich final auf die Flucht in Richtung Wüste begeben muss. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt, ein notwendiges Kapitel im Leben von David. Ein Abschnitt, den Gott in keinem Leben auslässt. Eine Zeit der Formung, die Gott keinem seiner Kinder ersparen kann und will. Eine der wichtigsten Botschaften Gottes gilt es nun, für David umzusetzen, zu lernen, zu trainieren, ja anzueignen und zu seiner eigenen Botschaft werden zu lassen. Ich vertraue dir, Gott. Das ist ja keine neue Botschaft, dass wir Gott vertrauen können, dass Gott vertrauenswürdig ist. Das kennen wir doch alle. Es ist aber ein großer Unterschied, ob es nur, oder besser gesagt noch, eine grundsätzliche Botschaft ist oder ob sie zu meinem eigenen Leben geworden ist. Und zu meinem Leben wird es nur durch die Erfahrung werden. Diese Erfahrung wird David nun machen. Und David erlebt nun seine Wüstenzeit, so wie Elia seine Wüstenzeit erleben musste, aber auch Mose, das Volk Israel, Johannes der Täufer, ja und Jesus auch. Er hatte seine Bewährungsprobe ebenfalls in der Wüste. Das ist alles eine Linie. Für David folgt jetzt eine Ausnahmesituation nach der anderen. Eine Lügengeschichte mit grausamen Folgen, Saul rein, Saul raus, Verrat, Krieg, Flucht und vor allen Dingen ganz viel Wüste. Und das Fass, was ein Mensch tragen kann, selbst einer wie David, ist nun pickepacke voll. Und in David gärt es. Schuldgedanken nach der Hinrichtung aller Bewohner in Nob, der ständige Gedanke, verfolgt zu werden und niemand trauen zu können, vor allem nachdem die Bewohner Kegilas und Sif so bereitwillig waren, ihn an Saul zu verraten, die raffen Momente in der Wüste selber, Tag ein, Tag aus, die Versorgung für ihn und seine Leute, das waren schließlich mittlerweile 600 Leute geworden, und die Gedanken des Zweifelns, ob die Verheißung Gottes über sein Leben überhaupt noch in Erfüllung gehen würden. Und dann lesen wir in Vers 1 in unserem heutigen Text: Da starb Samuel und ganz Israel versammelte sich und hielt um ihn die Totenklage. Man begrub ihn dann in seinem Hause zu Rama. Mitten auf der Flucht auf einmal diese Nachricht. Samuel als letzter gottesfürchtiger Richter und als treuer Prophet Gottes stirbt und wird in Rama bei seinem Haus begraben. Ihr Lieben, die Nachricht vom Tode Samuels wird für David nicht einfach nur irgendeine Nachricht gewesen sein. Der Tod Samuels dürfte für David sicherlich ein Tiefpunkt gewesen sein. Durch die Salbung und auch durch die Zeit bei ihm im Prophetenhaus bei Rama, nachdem er vor Saul das erste Mal flüchten musste, wird Samuel für David eine starke geistliche Stütze geworden sein. Davids Verheißung, der nächste König Israels zu werden, war mit der Salbung durch Samuel fest verbunden. Das war für den jungen David sicherlich ein tief prägendes Erlebnis. Und jetzt nimmt Gott auch noch diese Stütze. David war auf der Flucht innerlich schon auf sich allein gestellt. Und hier steigert sich ein Gefühl, das sich eigentlich nicht mehr steigern kann. Denn schließlich gibt es die Steigerung von Alleinsein nicht. Was David noch nicht weiß, damit führt Gott ihn noch mehr an sich selbst, um ihm zu zeigen, dass er alleine die Stütze und die Konstante seines Lebens ist. Die Beziehung zu Samuel liefert damit auch die Erklärung, warum der Verfasser des ersten Samuel-Buches in Vers 1 mit dieser Info um die Ecke kommt. Denn diese Info kommt ein wenig später nochmal, ohne dass man sie zeitlich gesehen hier vorher zwingend benötigt hätte. In 1. Samuel 28, Vers 3, wer das nachlesen möchte. Im Übrigen könnte es sein, dass ihr heute die erste Predigt über 1. Samuel 25 hört, wo nicht auf Abigail eingegangen wird. Diejenigen mögen mir bitte verzeihen, aber keine Sorge, in Teil 2 kommen die Abigail-Fans auf ihre Kosten. Mit der Nachricht von Samuels Sterben sind wir nun wieder ab Vers 1b in Davids Alltag angekommen. David und seine Leute befanden sich, wie wir wissen, in der Wüste und gehen den alltäglichen Dingen nach. Wie zum Beispiel die Organisation der Versorgungslinien, damit seine Leute und er in der Wüste überleben konnten. Da hörte er, dass Nabal, aus heutiger Sicht übrigens ein Multimillionär, aus Karmel, von dem uns in den Versen hier berichtet wird, die Schafschur hielt. Die Schafschur war der Moment, wo man saisonal besonders hohe Einnahmen erzielte und diesen Moment entsprechend auch feierte. Wir lesen in Vers 8 ja von einem Festtag. Man Einladungen aussandte und vor allem großzügig und spendabel war. Das sieht man auch später in 2. Samuel 13, wo Absalom die Schafschur hielt. David wartete damit auch den Zeitpunkt ab, bis die Schafschur stattfand und bittet ihn, erst an einem Tag, wo Nabal neben seinem eigentlichen vorhandenen Reichtum gefühlt alles im Überfluss hat. David kannte Nabal sicherlich, vom Namen her zumindest, da er zusammen mit seinen 600 Leuten die Hirten und damit die Herden Nabals beschützte. David lässt dies auch durch seine Knechte, die er zu ihm sandte, auch nochmal berichten und verweist zur Bestätigung auch auf die Hirten von Nabal. Wir haben es ja gehört, Tag und Nacht, wie eine Mauer. Nabal profitierte also im großen Maß von dieser Schutztruppe und sparte damit jede Menge Verluste von Geld, Material, Vieh und Personal ein. Und wir sehen, David lässt Nabal durch seine Knechte in größter Höflichkeit grüßen und bitten. Absoluter Ehrenmann, würde die ganz junge Generation heute dazu sagen. Er segnet ihn, seine Familie und seinen Besitz. Heil dir, Shalom dir. Er kommt erst zu ihm, wo Nabal im Überfluss feierte. Und er unterstellt sich Nabal. Gib also deinen Knechten und deinem Sohne David, was dir gerade in die Hand kommt. Und was macht Nabal? Er lässt sich erst einmal Zeit und antwortet dann schroff und ablehnend. Wer ist David und wer ist der Sohn Isais? Ja, Nabal wusste natürlich genau, wer David war. Er war der Schwiegersohn des Königs. Das wusste man. Genauso wie man wusste, dass er durch Samuel zum nächsten König gesalbt war. Soll ich etwa mein Brot, mein Wasser, mein Geschlachtetes, das ich für meine Scherer geschlachtet habe, nehmen und es Leuten geben, von denen ich nicht einmal weiß, woher sie sind? Nabal stellt sich hier unwissend. Obwohl er durch seine eigenen Leute genau wusste, wer David und seine Leute waren. Nabal lehnte also nicht nur ab, sondern beleidigt David zutiefst durch seine Worte und durch seine Haltung. Davids Leute kehren zurück und berichten ihm von der Reaktion. Und es folgt von David nur noch ein einziger Satz. Habt ihr das gemerkt? Jeder gürte sein Schwert um. Das ist der Moment, wo das Fass von David überläuft. Ihm die Sicherung durchbrennen und David die Sache in die eigene Hand nimmt. Aber wir wollen noch mal kurz bei Nabal stehen bleiben und schauen, wer war Nabal eigentlich? Was war er für ein Mensch? Was natürlich völlig offensichtlich ist, Nabal war ein unglaublicher Egoist. Wir lesen es ja in Vers 11. Soll ich etwa mein Brot, mein Wasser, mein Geschlachtetes für meine Scherer, woran erinnert euch das? An das Gleichnis Jesu über den reichen Toren aus Lukas 12. Wir wollen das mal gemeinsam aufschlagen. Lukas 12, die Verse 16 bis 21. Er, Jesus, legte ihnen dann folgendes Gleichnis vor. Einem reichen Manne hatte seine Felder eine ergiebige Ernte gebracht. Da überlegte er sich bei sich folgendermaßen. Was soll ich tun? Ich habe keinen Raum, meine Ernte unterzubringen. Dann sagte er so will ich's machen. Ich will meine Scheunen abreißen und größere bauen und dort meinen gesamten Ernteertrag und meine Güter unterbringen und will dann zu meiner Seele sagen, liebe Seele, du hast nun einen reichen Vorrat auf viele Jahre daliegen. Gönne dir also Ruhe, iss und trink und lass dir wohlgefallen. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht fordert man dir deine Seele ab. Wem wird das dann gehören, was du dir aufgespeichert hast? So geht es jedem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich für Gott ist. Ich habe das natürlich entsprechend betont gelesen. Aber ihr merkt die Parallelen an dieser Stelle, oder? Das Mein bzw. das Ich und damit das eigene Ego steht im Mittelpunkt. Und wenn wir auf die Bedeutung seines Namens schauen und wir wissen, in der Bibel ist der Name häufig Programm, dann wundert uns das alles nicht. Nabal bedeutet Narr, Tor, Lotterbub oder auch der Verwelkende. Ja, und auch in Vers 25 in unserem heutigen Text spricht selbst Abigail über ihren Mann. Denn wie sein Name lautet, so ist er. Sein Name ist Nabal und er ist voller Torheit. Ja, und seine eigenen Leute gehen noch einen Schritt weiter und bezeichnen ihn als Sohn der Bosheit. Oder die Schlachterübersetzung übersetzt mit Sohn Belials, Vers 17. Belial ist hebräisch und bedeutet heillos, bösartig, nichtswürdig, ruchlos. Eine Bezeichnung für ein Verhalten, das gottlos ist und das Leben anderer gefährdet. Wie passend im Hinblick auf Nabals Leute. Ja, und Nabal, mit ihm konnte man nicht sprechen. Ebenfalls in Vers 17. Er ist ein zu bösartiger Mensch, als dass man mit ihm reden könne. Und Abigail in unserem letzten Vers 19, den wir heute gelesen haben, ihrem Mann Nabal, aber teilte sie es nicht mit. Nabal war ein Mensch, mit dem man nicht mehr reden konnte. Schlimm, oder? Doch das führt uns zu einer sehr wichtigen selbstkritischen Frage. Wer kann mir eigentlich noch etwas sagen? Nachdem wir das Scheinwerferlicht nun bequem auf Nabal geworfen haben, müssen wir auch so ehrlich werden und das Scheinwerferlicht auf uns selber drehen. Egal wie unangenehm es sein mag. Wer sind die Personen? Kenne ich sie mit Namen? Wie viele Personen in meinem Umfeld sind noch da, die mir etwas sagen können bzw. dürfen, ohne dass ich sofort auf die Palme gehe, ohne dass ich denke, dass ich eh schon weiß, was die andere Person mir jetzt sagen wird und ich sowieso schon alles besser weiß. Man könnte auch anders fragen, wer traut sich denn noch mir etwas zu sagen? Haben sich vielleicht schon Menschen bei mir die Finger verbrannt, als sie versucht haben, mir etwas zu sagen? Vielleicht trauen sich zwar die Leute, mir noch etwas zu sagen, aber sie können dann vor Furcht vor meiner Reaktion nicht mehr ehrlich sein. Was verbirgt sich hinter dieser Art, wenn man sich nichts mehr sagen lassen kann? Auf der einen Seite verbirgt sich hier eine ganz tiefe Angst und Unsicherheit. Und auf der anderen Seite die eigene, grenzenlose Selbstüberheblichkeit und der Hochmut. In Summe eine ganz eigenartige und giftige Mischung. Aber ein gutes Beispiel, wo Menschen sich einander etwas sagen lassen, gibt uns, wie kann es nicht anders sein, die Schrift selber. Wir werfen einen kurzen Blick auf Paulus und Petrus. Und wir schlagen gemeinsam mal Galater 2 auf. Galater 2, die Verse 11 bis 14. Galater 2, 11 bis 14. Als später aber Petrus nach Antiochien gekommen war, trat ich ihm Auge in Auge entgegen, denn er war ganz offenbar im Unrecht. Bevor nämlich einige Abgesandte des Jakobus kamen, hatte er mit den Heidenchristen Tischgemeinschaft gehalten. Aber nach der Ankunft jener hatte er sich zurückgezogen und sich von ihnen abgesondert aus Furcht vor den Judenchristen. An dieser Heuchelei hatten sich auch die übrigen Judenchristen mit ihm beteiligt, sodass sich sogar Barnabas durch ihre Heuchelei hatte mit fortreißen lassen. Als ich jedoch sah, dass sie nicht den rechten Weg in Übereinstimmung mit der Wahrheit der Heilsbotschaft wandelten, sagte ich zu Petrus offen im Beisein aller: Wenn du, der du doch ein Jude bist, nach heidnischer und nicht nach jüdischer Weise lebst, wie kannst du da die Heiden zwingen wollen, die jüdischen Bräuche zu beobachten? Paulus spricht mit Petrus, da Petrus doch wieder gesetzlich geworden war, und spricht das in aller Deutlichkeit an. Und die Reaktion von Petrus, beziehungsweise wie Petrus dann in Summe damit umgegangen ist, dürfen wir in seinem Brief, in seinem zweiten Brief entnehmen. Wir springen rüber in den zweiten Petrusbrief, in das Kapitel 3, den Vers 15. Das ist für mich eine ganz, ganz spannende Stelle, die wir oft überlesen. Und erachtet die Langmut unseres Herrn für Errettung, wie ja auch unser geliebter Bruder Paulus nach dem ihm verliehenen Weisheit euch geschrieben hat. Ich glaube, die Bezeichnung unser geliebter Bruder Paulus spricht für sich. Wir sehen also, Paulus durfte Petrus etwas sagen und Petrus ließ sich auch etwas sagen. Und dennoch, die Frage bleibt, gibt es Menschen, kennst du Menschen in deinem Umfeld, die dir noch etwas sagen können und dürfen? Wenn du merkst, dass das bei dir nicht der Fall ist, dann sei mutig und nimm dein Herz in die Hand. Geh auf Geschwister zu, die dir wichtig sind und sprich mit ihnen. Warte nicht ab, bis sie zu dir kommen, sondern sprich ihnen die Berechtigung zu, dir direkt etwas sagen zu dürfen. Beispielsweise, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, ich wünsche mir, dass du, wann immer du magst, mir direkt in mein Leben hineinsprichst. Ihr werdet dann sehen, welch ein Segen Jesus euch dann schenken kann. Und ich persönlich finde, Menschen an seiner Seite zu haben, die einem etwas sagen, sind ein kostbares Geschenk von nicht ausdrückbarem Wert. Zurück zu Nabal und David. Wir waren an dem Punkt, wo David die Kontrolle verlor und eigentlich klar war, was jetzt passieren würde. Jedem ist klar, was die Stunde geschlagen hat. Wir erleben einen David, der bereit ist, Schuld auf sich zu laden. Wie David später gestoppt wird und vor seiner geplanten Tat bewahrt wird, werden wir uns im Detail beim nächsten Mal anschauen. Jetzt wollen wir noch einmal schauen, wie Gottes Wille ist, wie er sich wünscht, wie wir mit solchen Situationen umgehen dürfen. Und dem Apostel Paulus ist es geschenkt worden, den Willen Gottes diesbezüglich wundervoll formulieren zu dürfen. Und dazu lese ich uns aus Römer 12, aus den Versen 9 bis 21, die für uns wichtigen Verse. Heute Nachmittag zu Hause oder in der Bibellese, für morgen, für die Woche, könnt ihr euch das Kapitel ruhig vornehmen. Es lohnt sich. Vers 14. Segnet, die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Weiter in Vers 17. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, Vers 19, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Und zum Schluss, Vers 21, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Ja, jetzt könnte seufzend der Einwand kommen, wie soll man das denn alles schaffen? Vor allem, wenn man auf einen Menschen trifft, der so ist wie Nabal und dann auch noch zum ungünstigsten Zeitpunkt um die Ecke kommt. oder man spürt diese augenscheinliche Schwere dieser Aufgabe und die Anstrengung, die damit verbunden ist. Nein, ihr Lieben, Gott möchte nicht, dass du und ich uns noch mehr anstrengen sollen, dass wir noch mehr Kraft aufwenden sollen. Wir würden sowieso gnadenlos scheitern. Wie oft haben wir wohlmöglich schon so reagiert wie David? Nein, Gott will es durch uns selber tun. Ganz so, wie wir es aus Sacharja 4, Vers 6 kennen. Die ganz bekannte Stelle dort. Da antwortete er und sprach zu mir: Dies ist das Wort des Herrn an Serubabel. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscher. Nein, es soll nicht aus Kraft und Macht geschehen, vor allem nicht aus eigener, sondern geleitet durch den Geist Gottes, für dessen Führung wir immer wieder bitten dürfen. Wir dürfen Menschen wie Nabal Gott anbefehlen, auch wenn wir stark darunter zu kämpfen und zu leiden haben. Petrus weist hier auf unseren Herrn Jesus hin. In 1. Petrus, Kapitel 2, die wichtigen für uns heute Verse 22 bis 23 möchte ich uns lesen dazu. Er, Jesus, hatte keine Sünde getan. Auch ist kein Trug in seinem Munde gefunden worden. Er hat, wenn er geschmäht wurde, nicht wieder geschmäht. Und er litt, keine Drohung ausgestoßen, sondern ist dem anheimgestellt, der gerecht richtet. Jesus lädt uns ein, auch wie er auf solche Momente und Menschen zu reagieren. Selbst am Kreuz in der dunkelsten Stunde betet er für sie. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, glückselig sind die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Was ist schwerer, ihr Lieben? Loszulegen, seiner Wut, seinem Ärger freien Lauf zu geben oder abzubrechen, zu stoppen, umzukehren und innezuhalten. Menschen um uns, ob Familie, Nachbarn, Arbeitskollegen, Freunde, ja, die beobachten einen. Denn sie wissen in der Regel ganz genau, dass wir mit Jesus unterwegs sind. Und hier ist es nochmal angebracht, die Worte Jesu zu lauschen. Matthäus 5. Matthäus 5, die Verse 46 bis 47. Damit ihr euch als Söhne eures himmlischen Vaters erweist, denn er lässt seine Sonne über Böse und Gute aufgehen und lässt regnen auf Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welchen Verdienst habt ihr da? Tun das nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur eure Freunde grüßt, was tut ihr da Besonderes? Tun das nicht auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Wir dürfen lernen, uns in unserem Verhalten, gerade im Umgang mit anderen Menschen, mit schwierigen Menschen, uns von anderen zu unterscheiden. Wie war das noch? Sei ein lebendiger Fisch, schwimm doch gegen den Strom. So ist es, ihr Lieben. Wie geht es nun weiter, wenn wir Menschen wie Nabal Gott im Gebet anbefohlen und übergeben haben? Und damit kommen wir auch so langsam zum Schluss. Dürfen wir Mitleid mit Menschen wie Nabal empfinden? Gibt es Hoffnung für Menschen, die so sind wie Nabal? Das sind meiner Meinung nach zwei wichtige Fragen, die uns beschäftigen dürfen, die aber auch nicht jeder heute für sich schon beantwortet haben muss. Wenn wir Menschen wie Nabal Gott im Gebet übergeben haben, dann dürfen wir zunächst einmal wissen, der Herr trägt letztendlich die Verantwortung für jeden Einzelnen. Das darf uns innerlich ruhig machen. Wir dürfen auch hier lernen, Gott voll und ganz zu vertrauen. Nicht zuletzt spricht Gott uns zu: Mein ist die Rache, ich will vergelten. Damit sagt er, und ich möchte es mit meinen eigenen Worten ausdrücken: Mein liebes Kind, ich trage die Verantwortung für meine Geschöpfe. lasst es nicht eure Sorge sein. Und genau das erleben wir ja dann bei Nabal. Denn Nabal stirbt ein wenig später in 1. Samuel 25, Vers 38. Jetzt ist das natürlich möglicherweise Wasser auf den Mühlen derjenigen, die in Gott einen richtenden Rächergott sehen oder vielleicht auch sehen wollen. Dann wird hier aus dem Ende Nabals ein Grundsatz gemacht. Ein Gott, der eiskalt abrechnet. Erbarmen? Fehlanzeige. Denjenigen möchte ich die Frage stellen, ob sie sich nicht mal die Mühe gemacht haben, hinter die Kulissen zu schauen. Wie können wir das in den gesamtbiblischen Kontext stellen und einordnen? Sich ruhig einmal die Frage zu stellen, wie ergeht es Gott, wenn er auf Menschen wie Nabal blickt? Was empfindet unser himmlischer Vater selbst? Empfindet Gott selber Mitleid? Die Antwort ist ein klares Ja. Eine unvergleichliche Geschichte, dazu kennen wir aus Jona 4. Und ihr Lieben, das ist das letzte Mal, dass wir so viel durch unsere Bibel düsen müssen. Jona 4, aber es ist so eine wichtige und gute Geschichte. Dazu lese ich noch den Vers 10 davor aus Kapitel 3. Als nun Gott sah, was sie taten, die Bewohner Ninives, dass sie nämlich von ihren bösen Wegen umkehrten, tat ihm das Unheil leid, das er ihnen angedroht hatte, und er ließ es nicht eintreten. Das verursachte aber bei Jona großen Verdruss und er geriet in Zorn, sodass er folgendes Gebet an den Herrn richtete. Ach Herr, das ist es ja, was ich gedacht habe, als ich noch daheim war, und eben darum habe ich das vorige Mal die Flucht nach Tarsis ergriffen, denn ich wusste wohl, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und reich an Güte und geneigt, dich das Unheil gereuen zu lassen. Und nun, Herr, nimm doch mein Leben von mir, denn es ist besser für mich zu sterben, als noch am Leben zu bleiben. Aber der Herr erwiderte, ist es recht von dir, Jona, so zu zürnen? Hierauf ging Jona aus der Stadt, läuft einfach weg, hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder. Er baute sich dort eine Hütte und setzte sich unter ihr in den Schatten, um abzuwarten, wie es denn jetzt mit der Stadt ergehen würde. Da ließ Gott, der Herr, einen Rizinus aufschießen und über Jona emporwachsen, damit er seinem Haupte Schatten biete und ihn von seinem Unmut befreie. Und Jona hatte große Freude an dem Rizinus. Am anderen Tage aber, als die Morgenröte aufging, ließ Gott einen Wurm entstehen, der fraß den Rizinusstaude an, sodass sie verdorrte. Und als die Sonne aufging, ließ Gott einen schwülen Ostwind kommen und die Sonne stach Jona auf das Haupt, sodass er ganz ohnmächtig wurde und sich den Tod wünschte mit den Worten, es ist besser für mich zu sterben, als noch am Leben zu bleiben. Da sagte Gott zu Jona, ist es wohl recht von dir, wegen der Rizinusstaude so zornig zu sein? Er antwortete, ja, mit Recht bin ich entzürnt, bis zum Sterben. Der Herr aber entgegnete, dir tut der Rizinus leid, um den du dich doch nicht gemüht hast und den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht entstanden und in einer Nacht vergangen ist. Und mir sollte die Stadt, die große Stadt Ninive, nicht leid tun, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die zwischen rechts und links noch nicht zu unterscheiden wissen und dazu auch noch eine Menge Tiere. Spürt ihr auch die Herzensregungen Gottes, wie stark sie hier schwingen? Wie gewaltig das Herz Gottes hier in aller Liebe für uns Menschen schlägt? Mich berührt es sehr, muss ich sagen. Wie erlebst du dich? Wie erleben wir uns selber, wenn Gott Menschen in Gnade ansieht? Bei denen wir eigentlich denken würden, das geschieht ihm doch recht. Sind wir da in bester Gesellschaft mit Jona? Oder freuen wir uns an der Langmut und an der Liebe Gottes? Nochmal was zum Nachdenken. Ja, und beim nächsten Mal wollen wir sehen, wie Gott David vor dieser drohenden Blutschuld bewahrt. wie er Menschen wie Abigail dazu gebraucht, was Weisheit damit zu tun hat und wie diese Erfahrung, diese neu geschliffene Facette in das Leben David hineinwirkt. Und schließen möchte ich mit den Worten Paulus aus 1. Timotheus 2. So spreche ich denn zuallererst die Mahnung aus, dass man mit Bitten und Gebete, Fürbitten und Danksagungen für alle Menschen verrichte, für Könige und alle obrigkeitlichen Personen, damit wir ein stilles und ruhiges Leben in aller Gottgeselligkeit und Ehrbarkeit führen können. So ist es löblich und wohlgefällig vor Gott, unserem Retter, dessen Wille es ist, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist nur ein Gott, ebenso auch nur ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich ein Mensch, Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle dahingegeben hat. Amen. Ich möchte gerne noch mit uns beten. Ja, lieber Herr Jesus Christus, danke, dass wir auf dein Wort hören durften. Und du hast uns diese Geschichte mit David nicht umsonst weitergegeben. Herr, wie oft passiert es uns selber, dass wir auf Menschen so reagieren? So reagieren wie so viele, Herr. Es ist kein Unterschied zu sehen. Herr, vergib, wo wir so reagieren. Schenke, dass wir lernen dürfen, den anderen Menschen in deiner Liebe zu sehen. Egal, was das mit uns macht, wir können es dir sagen. Wir brauchen damit nicht alleine sein. Du lässt uns auch nicht damit alleine. Danke, dass du keinen Menschen aufgibst und dass wir sehen dürfen, dass du uns auch durch solche Menschen zeigen möchtest, dass du uns dadurch auch schleifen möchtest. Und schenke, dass wir auch in der nächsten Zeit das in Erinnerung haben, wenn wir auf schwierige Menschen treffen, dass wir sie trotzdem segnen können. Danke dafür. Segne auch die nächste Zeit, diesen heutigen Tag, die Begegnungen, die Gespräche. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du uns schleifst. Wir loben und preisen dich. Amen.